als wir das Thema gelauncht hatten, kam aus meinem Bekanntenkreis ein junger Mensch auf mich zu, gerade über 18, fertig mit der Schule und sagte, na, ich habe jetzt so eine Ausbildung angefangen, ist nicht so mein Ding, aber ich habe gerade gehört, ihr habt eine Kooperation mit Armed Angels, ihr macht doch da was in Sachen Nachhaltigkeit. Kann ich mich bei euch mal informieren, weil ich würde gerne beruflich etwas mit dem Thema Nachhaltigkeit machen. Also haben wir schon es geschafft, Menschen zu inspirieren damit, einfach auch durch die Bekanntheit unserer beiden Marken, und das ist für mich genau das positive Zeichen, wo wir sagen können, Nachhaltigkeit macht Freude. Und wenn wir beide das weitermachen als Marken, können wir damit etwas erreichen. Daran glaube ich.
So sollte es sein, ja. Also so kann das Thema, das trockene Thema der Nachhaltigkeit tatsächlich auch mit Spaß verbunden sein.
Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Lukas Podolski danken, der ja nicht bei uns gerade auf der Payroll steht als Spieler, aber trotzdem von der Kooperation gehört hat und es cool fand und es sein hohes Interesse war, daran teilzuhaben. Insofern, Lukas, falls du uns zuhörst, vielen, vielen Dank. Du warst da Botschafter für die gute Sache. Hat uns viel Spaß gemacht. Wir hoffen dir auch.
Was das Besondere an Köln für mich ist, einfach alles. Die Stadt, die Leute, die Menschen. Und natürlich der 1. FC Köln, wie ich und meine Familie in der Stadt und in den Verein aufgenommen wurden. Das ist für mich so der Moment, wo ich sage, Köln ist die Heimat.
Sportlich könnte es für den 1. FC Köln momentan besser laufen. Aber seine jüngste Neuverpflichtung hat es definitiv in sich. Der Club bringt mit dem Kölner Modelabel Armed Angels eine nachhaltige Merchandise-Kollektion auf den Platz. Armed Angels spielen bekanntlich schon seit Jahren in der ersten Liga grüner Modelabels, möchten künftig aber vermehrt im Mainstream punkten. Dafür wiederum gibt es kaum einen reichweitenstärkeren Partner als den 1. FC Köln mit seinen 140.000 Mitgliedern und 576.000 Insta-Followern. Heimspiel heißt die erste gemeinsame Kollektion der Kölner Marken, die in Teilen vom Start weg ausverkauft war. Welche Chancen, welche Risiken stecken in einer solchen Markenkooperation? Was hat Lukas Podolski mit all dem zu tun? Und vor allem, hält ein solcher Markentransfer über die Saison hinaus? Antworten geben uns Martin Höfler, der Gründer der Armed Angels, und Markus Rejek, der Geschäftsführer des 1. FC Köln, in unserem allerersten Podcast Doppelpass.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Martin und Markus, ihr vertretet zwei Kölner Marken, ihr teilt eine gemeinsame Herkunft, seid aber in komplett unterschiedlichen Sphären unterwegs. Markus, ganz ehrlich bitte, wofür steht die Marke Armed Angels eigentlich in deinen Augen? Wann hast du zum ersten Mal von ihr gehört?
Das erste Mal gehört, ich glaube, vor 2 Jahren, weil ich eine 22-jährige Tochter habe. Und mit der Entscheidung, nach Köln zu gehen, kam dann relativ auch Armed Angels irgendwie cool. Da ist ja Armed Angels, nicht nur der Dom. Für mich ist Armed Angels, ich würde mal sagen, das goldene Label unter den Textilherstellern. Das darf ich sagen, weil ich da unberührt bin, aber für mich ist Armed Angels international, steht es eben für Nachhaltigkeit. Also ich würde so weit gehen, aus meiner Beobachtung, dass Armed Angels nicht nur gegründet wurde, um Textilien zu machen, sondern eben um die Art und Weise der Produktion, der nachhaltigen Produktion, dafür mehr zu sensibilisieren. So nehme ich das wahr, und dabei gleichzeitig eine coole Brand ist, gleichzeitig vor allen Dingen überwiegend das weibliche Publikum anspricht, abzulesen. Ich habe da eine Umfrage gemacht bei meiner Tochter, also sie ist nicht repräsentativ, aber so nehme ich Armed Angels wahr.
Aber das macht mich ja schon mal stolz, dass deine Tochter die Stadt Köln nicht nur mit dem FC, sondern auch mit Armed Angels verbindet. Das finde ich schon mal eine gute Leistung, die wir da erreicht haben.
Absolut.
Nachdem wir jetzt Lob gehört haben, Martin, umgekehrt, ganz ehrlich, aber auch bitte, was verbindest du mit dem 1. FC?
Ich bin selber nicht ursprünglich aus Köln, bin aber seit über 20 Jahren hier zu Hause, und ich finde, Köln ist die Stadt Deutschlands, wo die ich würde mal sagen, weltoffensten, nettesten Menschen zu Hause sind. Und damit, das ist für mich ist Köln Toleranz, für mich ist Köln Liebe zur Stadt und für mich gehört der FC zu Köln dazu und dementsprechend verbinde ich den FC mit Köln und genau auch irgendwie mit all den Werten, die einen Kölner zu dem machen, was er ist.
Jetzt musst du ja quasi beruflich immer ins Stadion. Martin, wann warst du denn das letzte Mal vorher beim ersten FC?
Ich habe viele Freunde hier in Köln, die Dauerkarteninhaber sind, einige davon auch leider noch nicht. Markus, da können wir vielleicht noch was machen. Ne? Vielleicht auch nicht.
Nehmen wir mit auf die Warteliste.
Genau, ja. Platz 10.000 und 18.000, kannst du dir merken. Ja. Aber nee, tatsächlich bin ich häufig schon hier gewesen. Ich bin selber jetzt nicht so, dass ich habe zwei kleine Kinder, ich bin jetzt auch tatsächlich, komme ich nicht so häufig dazu, irgendwas anderes zu machen als Job und Familie, aber wenn mich dann denn mal einer mitnimmt, dieser Freunde, dann finde ich es großartig, gerade da in dieser Fankurve zu stehen und das alles hautnah mitzuerleben, die Begeisterung, das macht Spaß.
Jetzt haben wir viel über Gemeinsamkeiten gesprochen, was euch eint. An welchen Punkten eurer noch jungen Kollaboration habt ihr denn gemerkt, dass ihr doch hier doch zwei ganz unterschiedliche Marken und Unternehmen in einem Boot sitzen und es wackelt manchmal ganz schön?
Darf ich das antworten?
Wir können ja beide antworten, aber fang du mal an, Martin.
Also ich muss sagen, ich finde, dass das eigentlich relativ glatt gelaufen ist. Ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage. Das ist vor schon, ich glaube, 9 Monaten passiert. Wir haben eine gemeinsame Kollegin, die erst bei uns gearbeitet hat und dann zum FC gewechselt ist. Und so wie ich vernommen habe, hier dafür gesorgt hat, dass da der Kontakt gemacht wurde. Und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Klar ist das was Spezielles, aber ich finde diese Herausforderungen, zwei, ja, ich würde mal sagen, vielleicht in ihrer Sache nicht komplett gleiche Marken oder Brands zusammenzuführen, finde ich super spannend. Und wir haben halt auch von Anfang an gemerkt, dass man da gegenseitig voneinander lernen kann, eher als dass es zu Problemen geführt hat. Ja, also einfach mit der gegenseitigen Akzeptanz. Wir haben von Anfang an gehört, okay, ihr seid diejenigen, die im Bereich Nachhaltigkeit ganz vorne sind und andersrum weiß der FC, wie man Menschen begeistert. Und ich glaube, wenn man halt akzeptiert, dass man Gegensätze hat, aber eben auch ein gemeinsames Ziel, dann kann das relativ gut funktionieren. Und ich finde, das hat's.
Total. Also kann ich auch bestätigen, das ist, man könnte es ja als Überschrift, könnte man verwenden, den Begriff Markenkooperation, das wird dem aber nicht gerecht, weil es ist schon eine Sache, wo sehr viel Herz mit dabei ist, wo, ich möchte nicht irgendwie esoterisch werden, aber auch wirklich Liebe mit dabei ist. Also es ist eine ganz besondere Beziehung und ich glaube, ich kann auch sagen, das ist nicht etwas, diese Beziehung ist nicht entstanden aus ökonomischen Gründen, weil wir glauben, damit jetzt irgendwie mehr Geld verdienen zu können, sondern ich kann auch offen aussprechen, dass wir schon seit 2019 an euch denken und euch da auf dem Schirm hatten, euch spannend fanden und wir sehr froh sind, dass das dann im letzten Jahr geklappt hat, diese Kontaktaufnahme. Also es ist mehr und ich kann bestätigen, wir haben viel gelernt. Wenn ich beispielsweise in die Augen geschaut habe, in die Augen der Mitarbeiter, die vom Fotoshooting zurückgekommen sind. Also wir glauben, dass wir im Fußball schon sehr flexibel sind und kurzfristig hier reagieren können und darauf auch gepolt sind. Aber ihr habt das Ganze nochmal getoppt.
Danke. Markus, du hast gerade gesagt, ihr habt das Ganze ist nicht aus finanziellen Gründen angetickert worden, aber warum denn? Warum hat der erste FC Köln gesagt, Leute, mit dieser besonderen Marke, mit der wollen wir unbedingt zusammenarbeiten? Mhm. Wieso gerade Armed Angels?
Ich habe ja eben schon gesagt, für uns ist Armed Angels das spannendste, ich möchte schon sagen, globalste Unternehmen, was zum Thema Nachhaltigkeit und Textilien quasi auf dem Markt ist, aktuell unterwegs ist, kommen aus Köln, so wie wir. Das heißt, da geht erstmal das große Stichwort Heimat durch den Kopf. Dann geht es aber auch darum, unser originäre Sinn ist ja nicht nachhaltiger Fußballverein zu sein, sondern wir sind erstmal dafür da, idealerweise erfolgreich Fußball zu spielen. Das steht im Vordergrund, haben aber natürlich auf uns, aufgrund der Bekanntheit, aufgrund der Größe, wir haben nahezu 140.000 Mitglieder, sind einer der größten Traditionsvereine in Deutschland, haben wir natürlich auch eine Verantwortung. Und wir wollen durch Partnerschaften eben für uns selber natürlich vielleicht auch neue Zielgruppen begeistern, aber auch Themen, die uns wichtig sind, mit nach vorne bringen. Das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, kann man mit so einer Markenpartnerschaft eben auch auf ein anderes Level bringen. Ich glaube, dass dann am Ende davon alle profitieren, wenn wir dafür sensibilisieren. Kleidung ist uns allen wichtig und nicht alle Textilien gehen diesen Weg. Und insofern ist das, finde ich, eine gute Botschaft.
Martin, kannst du uns so ein bisschen auch eure Motivation erzählen, einzuschlagen, als da dieser Verein um die Ecke bog? Also muss vielleicht sagen, du hast, korrigiere mich bitte, Armed Angels vor 17 Jahren zwar mit Anton Jurina gegründet. Euer Ziel war es, das fairste Fashion-Label der Welt zu werden, las ich. Da seid ihr wahnsinnig weit vorangekommen. Umgekehrt hörte ich von eurer Marketingfrau, habt ihr eine Markenbekanntheit von 11%, was auch respektabel ist, aber eben, das kennen euch ganz viele einfach noch nicht. Sind solche Kollaborationen, ist die Kollaboration wie mit dem ersten FC Köln der Versuch, so ein bisschen aus der Nische herauszukommen, der Leute, die ohnehin auf dem nachhaltigen Trip unterwegs sind?
Absolut, ja. Also unsere Mission jetzt seit fast 18 Jahren ist es, so viele Menschen wie möglich auf dieser Reise mitzunehmen, ja, für die, um eine bessere Zukunft zu gestalten, mitzugestalten. Und über diese 18 Jahre haben wir es geschafft, viele Menschen zu begeistern, die vom Thema Nachhaltigkeit ohnehin schon überzeugt waren. Und die nächsten 18 Jahre wird das Ziel sein, auch Menschen mitzunehmen, für die das Thema Nachhaltigkeit nicht die wichtigste Rolle spielt, die aber ganz sicher, wenn man 18 Jahre in die Zukunft kommt, einfach auf diese Reise hin mitgenommen werden müssen. Und dafür ist, glaube ich, Fußball eine Möglichkeit, Sport eine Möglichkeit. Und das war der Grund. Die Liebe der Leute hier zu dem Verein mitzunutzen, um auch die Notwendigkeit, die Marke Armed Angels und das Thema Nachhaltigkeit in die Köpfe reinzubekommen.
Mhm. Die habt ihr gelauncht, wenn ich es richtig weiß, beim Spiel gegen Bochum vor jetzt, wir haben am 15. April, vor anderthalb Wochen etwa, dass der erste FC auch noch passenderweise 2-1 ziemlich dramatisch gewonnen hat. Gleich nochmal drüber sprechen, wie die Reaktionen waren. Aber Martin, an dich noch kurz die Nachfrage, die, einfach aus Neugier. Wie seid ihr zu eurem Namen gekommen und warum überhaupt bewaffnete Engel? Ursprünglich hieß der Charity, habe ich irgendwo gelesen. Was ist die Story behind da?
Ja, also man merkt deine journalistischen exzellenten Fähigkeiten, das findet nicht mehr jeder heraus. Aber ja, tatsächlich, unser Gedanke, Anton und ich haben uns immer gefühlt wie der Robin Hood der Modebranche oder der Robin Hood der Wirtschaft, ja, wie auch immer man es bezeichnen will. Und das ist eigentlich auch der Ursprung des Namens gewesen, ja. Also die bewaffneten Engel, diejenigen, die halt irgendwie mit der guten Macht Leute begeistern und auf ihre Seite ziehen. Vielleicht auch ein bisschen es von denjenigen nehmen, die es sich leisten können und an diejenigen weitergeben, die es sich nicht leisten können. All das waren für uns so die Ursprungsgedanken. Das ist, glaube ich, alles sehr wertebasiert, würde ich sagen. Ja, also Armed Angels ist das Endergebnis davon.
Und Charity musstet ihr abgeben wegen der Marke aus Hamburg, Lemonade Charity, oder wo? Warum habt ihr den hinter euch gelassen?
Die kamen tatsächlich nach uns. Aber okay. Es gibt in Berlin ein relativ großes Krankenhaus, was sich gemeldet hat. Und den wollten wir natürlich nicht in die Suppe spucken.
Markus, der FC hat vergangene Saison mehr als 17 Millionen Euro mit Merchandise umgesetzt, wenn ich es richtig gelesen habe. Beim Umsatz zählt er zu den Top 5 Clubs der Bundesliga. Ich hoffe, demnächst auch zu den Sportlichen. Mhm. Mehr Verkäufe bedeuten für euch automatisch auch spielerisch mehr Spielraum, logischerweise. Ich weiß nicht, ob Geld Tore schießt, aber ist es auf jeden Fall nicht schädlich. Ja. Ne? Jetzt aber kooperiert ihr mit einer konsumkritischen Marke, von der vor einem Jahr veröffentlicht zu lesen war, weniger konsumieren ist das Beste, was für die Umwelt getan werden kann. Zitat Ende. Wie passt das zusammen und wie authentisch kann eine solche Koop für euch eigentlich sein?
es passt sehr gut zusammen. Es muss ja nicht immer 100% in allen Lebensäußerungen oder in jeder Zuckung eines Organs wie dem 1. FC Köln passen. Aber ich hatte eben schon gesagt, unser Gründungsakt, unsere Mission, unsere Vision ist ja nicht der nachhaltigste Fußballverein der Welt zu sein. Trotzdem haben wir uns schon früh darum Gedanken gemacht, weil wir eben eine große Verantwortung haben, weil wir aufgrund der Anziehungskraft des Fußballs, aber eben auch des 1. FC Kölns, damit auch eine soziale Verantwortung haben. Wir leben das, glaube ich, im Bereich Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus Ökologie, sondern eben auch aus Ökonomie und Sozialem. Unser soziales Engagement ist, glaube ich, schon sehr weit vorangeschritten. Wenn man Umfragen glaubt, dann wahrscheinlich auch mit einer größeren Bekanntheit. Und in den anderen Bereichen können wir und wollen wir uns immer weiter verbessern. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben selber schon vieles erreicht. Aber davon profitieren wir natürlich ungemein, wenn wir eine Kooperation, eine Partnerschaft haben mit einer Marke, die im Grunde, wie wir gerade gehört haben, in diesem Gründungskontext schon ja diese Aufgabe mitgenommen hat. Dann ist da eine unglaublich große Energie. Unsere Energie geht vor allen Dingen natürlich drauf, erfolgreich Fußball zu spielen, idealerweise besser als jetzt, gerade aktuell. Aber vor diesem Hintergrund darf man diese Partnerschaft verstehen, damit wir im Grunde uns verbessern in den Bereichen, wo wir noch nicht gut sind. Und deswegen ist es gar kein Widerspruch.
Und wie realistisch oder wie hoch hältst du die Chance, Fans des 1. FC, also Menschen, die einfach erstmal geilen Fußball sehen wollen und sich möglicherweise gar nicht für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, wie hoch ist denn die Chance, die für das Thema zu begeistern oder erstmal zu interessieren? Ja. Weil du sagst selber, euer primäres Ziel ist nicht der nachhaltigste Fußballclub der Welt zu werden.
Also wir werden nicht alle erreichen können, nicht alle Menschen. Aber ich nehme mal ein blödes Beispiel. Jetzt sind die Produkte, die wir mit Armed Angels anbieten, sind schon hochpreisig im Vergleich zu denen, was wir bei uns im Fanshop normalerweise anbieten. Ich habe es am Anfang auch mal gesagt in unserer Kooperation, es ist für uns kein Merchandising-Artikel, sondern es ist schon ein Statement. Und es kann sein, dass der ein oder andere Fan sagt, boah, das ist uns aber zu teuer. Aber vielleicht ist das der Anfang, um überhaupt mal nachzudenken, wie teuer darf überhaupt Mode sein, wie teuer darf ein Textil sein, wie viel geben wir aus für Textilien, die wir überhaupt nicht gebrauchen, wie viel davon landet vielleicht in der Mülltonne, die vielleicht eine viel bessere Verwendung finden können. Also darüber überhaupt Gedankenprozesse in Gang zu setzen, vielleicht auch provokant, indem man irgendwie auch ein Statement hat, um zu sagen, das ist nicht ein Ding, was 39 Euro kostet, kann ja auch schon mal ein Anfang sein.
Aber was ist denn, wenn ich diesen Gedankengang gehe als Fan bei euch im Shop und sage, okay, der Hoodie, den du jetzt gerade trägst, glaube ich, kostet um 100er, ne? Wenn ich das richtig weiß. Der normale FC-Hoodie kostet halt 39, sagtest du. Ja. Wenn ich den Gedanken gehe, dann frage ich mich doch, okay, aber was denn mit dem Zeug, was sonst hier hängt? Wo kommt das denn her? Und ist das vielleicht eigentlich gar nicht sauber, oder? Also ist auch ein Risiko, was man als Marke da eingeht, oder?
Es kann ein Risiko sein, je nachdem, wenn man etwas versucht zu verstecken vielleicht. Das tun wir aber überhaupt nicht, sondern wir versuchen damit sehr transparent umzugehen. Ich glaube auch, Martin, sonst hättet ihr niemals im letzten Jahr auch von eurer Seite zugestimmt, dass ihr euch auf den FC einlasst. Das ist für euch ja auch sehr wichtig. Wie glaubwürdig ist der Partner an der Seite? Wir haben verschiedene Anstrengungen. Wir haben zum Beispiel den grünen Hennes. Das ist ein Zertifikat, was wir quasi uns selber auch mit auf den Weg geben, wo wir unseren Herstellern etc. auch ganz bestimmte Werte mit auf den Weg geben, wo wir auch einen Standard setzen. Wenn man sieht, wie viel Wachstum das hat, wir haben mittlerweile 70% unserer Textilartikel sind unter diesen Maßstäben mit produziert. Also wir verbessern uns da. Wir sind nicht der nachhaltigste Fußballverein, das sind wir nicht, aber wir wollen mit dazu beitragen, dass wir im Grunde Menschen, und wir verbinden ganz viele Menschen, sensibilisieren, nachhaltiger mit dem, was wir haben, mit diesen ganzen Rohstoffen, mit dem Kontinent, mit dem, wo wir jeden Tag mit uns umgeben, sinnvoller und nachhaltiger umzugehen. Und das werden wir nicht mit allen Artikeln machen und auch nicht schaffen können, aber deswegen ist gerade so eine Partnerschaft für uns so wichtig.
Ja, und vielleicht führt es ja auch dazu, dass das in 10 Jahren dann doch anders ist und Köln sagen kann, Nachhaltigkeit kommt hier aus dieser Stadt und auch der FC ist der nachhaltigste Fußballverein der Welt. Das wäre ja mal ein schönes Ziel.
Wäre ein schönes Ziel. Idealerweise sollten wir dabei sportlich unsere Hausaufgaben machen, dann fällt es uns noch leichter, weil wenn wir in der Kernaufgabe gut sind, können wir die anderen Themen umso besser mitgestalten. Ja, absolut. Aber du hast recht, Martin.
Martin, was ihr euch von der Collab erhofft, hast du schon erzählt, was von der Begeisterung der Menschen mitzunehmen, die unglaubliche Fanzahlen des ersten FC. Und wenn man, glaube ich, die Insta-Fans dazu zählt, ist man locker bei über 500.000 Leute. Umgekehrt aber, Markus hat es bereits angedeutet. Wie lange habt ihr denn gezögert oder was habt ihr euch angeschaut bei eurem Kollaborationspartner? Wie lange habt ihr gezögert, ob ihr Ja sagt oder wie groß ist die Gefahr, dass ihr dann doch irgendwie das seid, was man früher Feigenblatt genannt hatte?
Also ich kann dir sagen, jede Kollaboration, alles, was wir tun, hat eine große Diskussion intern vorab. Also wir machen unsere Entscheidungen nicht, die werden nicht über Nacht getroffen. Wir überlegen hin und her, ist das richtig, ist das falsch. Ich glaube daran, dass man manchmal auch einfach dann mutig sein muss und Dinge ausprobieren muss, weil sonst kommt man nicht weiter. Aber natürlich haben wir das diskutiert. Natürlich haben wir verschiedene Sachen vorher abgewogen. Ich bin davon überzeugt, die Entscheidung, mehr Menschen zu begeistern und auf so eine Reise mitzunehmen zum Thema Nachhaltigkeit, ist das Einzige, was das Thema Nachhaltigkeit eben auch aus einem kleinen Bereich in einen größeren überführen kann. Und auch wenn Partner noch nicht da sind, wo wir uns das vielleicht wünschen würden, ist dennoch das Ziel das, was überwiegt. Ja? Also ich glaube, Werte sind wichtig und ich glaube, wenn dann ein Ziel da ist, ein Nachhaltigkeitsziel, was man wirklich umsetzen möchte, das ist das, was für uns hinterher entscheidend ist. Also hätten wir festgestellt, dass der FC keinerlei Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, dass es vollkommen unwichtig ist, hätten wir uns dagegen entschieden. In dem Fall ist es aber nicht so. Der FC hat sich eigene Ziele gesetzt. Klar, es muss immer bewiesen werden, solche Ziele auch zu erreichen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass man genau dann, wenn das gegeben ist, auch großzügig sein muss, damit sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Denn ansonsten bleibt das Thema Bio, Nachhaltigkeit, Soziales, Zukunftsabsicherung in einer Nische stecken. Und das wird uns langfristig auf diesem Planeten nicht helfen.
Quick and Dirty. Zeit für eine schnelle Fragerunde. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Auf meiner ersten Reise nach Indien zu den Baumwollfarmern, um wirklich herauszufinden, wo kommen die Dinge her, die wir machen und wie können wir das ändern.
Der Tag, an dem meine erste Tochter geboren wurde und ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht habe, inwieweit sie das Glück hat, genauso aufzuwachsen in Umwelt etc., in einer Welt, wie ich es konnte, in einer friedlichen Welt.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich unterhalte mich viel mit ChatGPT und unter anderem habe ich mich darüber unterhalten, wie muss eine Marke für die Zukunft aufgebaut sein? Und fragt ChatGPT, sie wird dir sagen, das ist das Wichtigste überhaupt.
Sehe ich ähnlich. Es wird der überragende Hygienefaktor sein in einer neuen Generation oder neuen Generationen, die zum Glück darauf Wert legen und zurück dafür ein hohes Selbstverständnis haben und auch hoffentlich zukünftig haben werden.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Ich glaube ja immer, was sind die Alternativen dazu? Ja? Also für mich ist Nachhaltigkeit, das Morgen über das Heute zu setzen. Und ich würde eine Gegenfrage stellen und sagen, okay, was ist deine Alternative für die Zukunft?
Ich glaube so an so Glaubenssätze, die meine Mutter mir damals beigebracht hat. Und die gingen sehr stark auch in diese Werte rein. Trag Verantwortung nicht nur für dich alleine, sondern für andere. Denk auch an die, die da noch kommen und die Welt gehört nicht dir alleine. Ob man damit einen Ignoranten überzeugt, weiß ich nicht, aber das finde ich sehr schwer, auch Ignoranten zu überzeugen. Vielleicht müssen wir die Energie in andere Dinge reinstecken, als den letzten Ignoranten zu überzeugen, aber das wäre meine Antwort.
Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich, die Zukunft über das zu stellen, was in der Gegenwart passiert.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht an den schnellen Erfolg im Jetzt zu denken, sondern an die Auswirkungen meiner Entscheidung auf die Zukunft, auf die nächsten Jahre.
Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Zukunftsfähigkeit.
Lebensfreude.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Also, wenn man sich so viel damit auseinandersetzt wie ich, würde ich sagen, mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen ist sicherlich nicht das Nachhaltigste. Ich bewundere Menschen wie Greta Thunberg, die es schaffen, das mit dem Segelboot zu tun. Ich würde es auch gerne. Manchmal, ja, muss ich da vielleicht noch an mir arbeiten, beziehungsweise weiter darauf drängen, dass endlich jemand ein Flugzeug erfindet, was durch erneuerbaren Wasserstoff funktioniert.
Ich gebe zu, ich fahre zu gerne Auto. Ich könnte öfter das Fahrrad nutzen oder einfach die Füße in die Hand nehmen. Und das Zweite ist tatsächlich, ich gebe viel Geld für Textilien aus, für Mode und habe vielleicht das ein oder andere im Schrank, was ich nie wirklich brauche.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Also erstmal muss ich sagen, ich hätte hohen Respekt davor, Bundeskanzler zu sein. Ich glaube, es ist kein einfacher Job. Wenn ich es wäre, dann würde ich erstens 100% Renewable Energy einführen, also einfach komplett alles, was an Energie muss aus nicht fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Ich würde die Bahn erstens aufmotzen und zweitens umsonst machen. Und ich glaube, ich würde Marken im Fast-Fashion-Bereich, zum Beispiel Shein in Deutschland, komplett verbieten.
Meine ist ein bisschen kürzer, weil ich nachhaltig auch noch Sport treiben möchte. Ich komme ja aus dem Sport und hätte daher den Anspruch, dass sich die Bundesrepublik Deutschland mit all seinen Möglichkeiten dafür einsetzt, dass Großveranstaltungen im Sport nachhaltiger gedacht werden und nicht mehr nur auf Gewinnmaximierung aus sind. Früher dienten Großveranstaltungen wie Olympische Spiele, wie Fußballweltmeisterschaften immer auch für Stadtentwicklungen, Projektentwicklungen und dergleichen. Am Beispiel zum Beispiel München 72 auch nachhaltig gedacht. Das finde ich großartig, wenn wir das wieder hinbekämen, als Botschaft an IOC, an UEFA, an FIFA etc. Und das Zweite wäre, etwas im eigenen zu tun, nämlich ich glaube, dass wir in unserem deutschen Apparat viel zu langsam sind bei der Umsetzung von auch nachhaltigen Themen, die wichtig sind in der Gesetzgebung etc. Also da vielleicht ein bisschen weniger Lobbyismus oder ein bisschen weniger nachdenken, sondern einfach mal machen. Das heißt, ich würde versuchen und hinterfragen, was hindert uns, Dinge schneller umzusetzen.
Ihr habt die Collection vor ein paar Tagen gelauncht, euren Hero-Film beim Bochum-Spiel gezeigt. Was waren denn für euch so die überraschendsten Reaktionen? Was kam ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt? Positiv wie negativ?
Negativ kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe nichts Negatives wahrgenommen. Natürlich gibt es den einen oder anderen im fußballkritischen Umfeld immer, der sagt, ist das jetzt der richtige Augenblick? Das mit dem Hinweis auf unsere Tabellensituation. Aber ich meine, wir haben das im letzten Jahr gestartet, die Kooperation. Und ich glaube, wir sind auch in einer Welt, wo nicht immer alles sich um die aktuelle sportliche Situation drehen kann. Also ich habe nur positive Reaktionen wahrgenommen. Große Freude auch von anderen Bundesliga-Vereinen, auch von Zielgruppen, die wir sonst gar nicht haben. Eben schon angesprochen, insbesondere natürlich weibliche Zielgruppe, die bei euch größer ist als bei uns. Sowohl was die Qualität, was die Farben, was wie wir es gespielt haben. Wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen Glück mit den Testimonials, weil gute Typen dabei waren, gute Typen dabei sind. Also eine Geschichte, die grundsätzlich viel Freude gemacht hat, die Aufsehen erregt hat. Das wollten wir erreichen. Und vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Aber den Gedanken möchte ich nicht verlieren, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit soll Freude machen. Das geht mir oft auch im Fußball verloren. Es geht mir oft auch in der Gesellschaft verloren. Das ist manchmal bei uns vielleicht in Deutschland so sehr anstrengend. Und ich finde, Nachhaltigkeit darf Freude machen, soll Freude machen, weil es bei uns im Alltag, im Denken jeden Tag ja implementiert werden muss. Und das tut es nicht, wenn es anstrengend wird.
Guter Punkt, vielleicht kannst du da gleich noch ein Wort zu sagen, Markus. Wie kommuniziert das große Thema und auch sehr graue Thema häufig, Nachhaltigkeit, denn intern eigentlich? Erstmal müsst ihr ja die ersten FT-Belegschaft mitnehmen, ohne dass alle in Gähnen verfallen oder die mit den Augen rollen. Wie schafft ihr es intern?
Haben wir. Also durch viele Workshops, durch viele Vorarbeit, die wir getan haben. Wir haben natürlich auch ZNU-Prüfungen und so weiter, die dann durch alle Fachbereiche gehen. Das hat damit wird man ja auch schon mal konfrontiert, aber wir haben...
Was ist ZNU, Entschuldigung?
ZNU ist quasi eine Zertifizierung für wirtschaftliches, nachhaltig wirtschaftliches Handeln in den Unternehmen, wo wir in 2020 zum ersten Mal zertifiziert wurden als einer der ersten Bundesligisten und in 24 jetzt auch erfolgreich wieder zertifiziert wurden. Wir werden also in verschiedenen Bereichen geprüft, inwieweit wir nachhaltig denken und agieren. Wir haben seit über einem Jahr einen Festangestellten, den Fred, der dafür zuständig ist. Das heißt, wir haben es einmal zentral aufgehangen, weil wir glauben, es braucht auch eine zentrale Stelle, der auch direkt an die Geschäftsführung berichtet, der aber auch im Grunde in jeden Fachabteilung, in allen Fachabteilungen quasi immer wieder unterwegs ist, coacht, Seminare macht etc. Und somit haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie bei uns im Hause aufgebaut, die auch auf, Martin, du hast es eben gesagt, auf unsere Werte basiert. Wir haben im letzten Jahr nochmal sehr viel Energie und Zeit verwendet für das ganze Thema Identität des ersten FC Köln. Wir haben ein neues Werterad entwickelt, nicht erfunden, sondern gefunden. Und darauf aufgebaut haben wir dann auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie.
Mhm. Aber das klingt alles total solide. Aber jetzt, wie kommt der Spaß da rein?
Das ist, finde ich, eine große Aufgabe. Das dürfen wir nicht vergessen, weil ich finde, wir sind in Deutschland immer so schnell uniformiert. Ich mache das an einem Beispiel fest. Das ganze Thema der Nachhaltigkeit kam gerade auch im Bundesliga-Fußball dann insbesondere in der Phase der Pandemie auf. Dann hat man sich da drauf gestürzt, auch auf Seiten der DFL, was richtig ist, aber dann hat man es so überdeutsch gemacht, finde ich, indem man so einen Kriterienkatalog aufgestellt hat. Damals war ich noch bei einem anderen Verein, hatte eine Truppe, die sich dafür bereit erklärt hat, weil das deren intrinsische Motivation auch ist. Und nach den ersten Sitzungen mit der DFL kamen die völlig enttäuscht zurück und haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr.
Das war Arminia Bielefeld, glaube ich.
Das war Arminia Bielefeld, genau. Die kamen dann zurück und haben gesagt, wir haben eigentlich keine Lust mehr, weil wir machen das ja nicht, um jetzt hier irgendwelche Listen abzuarbeiten, irgendwie einen Katalog von 320 Kriterien, sondern wir wollen ja was erreichen. Wir glauben daran, wir wollen Leute begeistern, wir wollen etwas machen. Also ich nenne so ein Beispiel, wir haben Nachhaltigkeitsspieltag. Da ist es uns zum Beispiel auch ein totales Anliegen, dass immer mehr Leute mit einem Fahrrad anreisen, zu Fuß kommen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wie kann man das bewerben? Ich finde dann ein Bild beispielsweise stärker, wenn wir unsere Heroes, also sprich die Kollegen aus dem Sport, Spieler, Trainerteam etc., wenn man die mal sieht, wenn die mit dem Fahrrad beispielsweise auch mal fahren. Das sind Bilder, die machen dann irgendwie Freude, wenn es leicht ist, wenn ich dann vielleicht überlege, komm, ich steige jetzt nicht ins Auto, sondern ich steige jetzt auf den Drahtesel. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo wir, glaube ich, eine Aufgabe haben. Und ich glaube gerade, dass diese Partnerschaft mit Armed Angels ist so ein Thema, was totale Freude macht, wo wir wirklich nur positive Reaktionen erfahren. Und das ist dann für mich ein tolles Beispiel, dass Nachhaltigkeit und nachhaltiges Arbeiten und Leben total viel Freude machen kann.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich sehe das hundertprozentig genauso. Nachhaltigkeit muss Spaß machen. Es muss irgendwie aus dieser Schwere heraus und in eine mehr Leichtigkeit reinkommen. Das ist unglaublich wichtig. Ansonsten werden wir das nicht schaffen, über 80 Millionen Deutsche irgendwann mal dahin zu bekommen, ein nachhaltiges Leben zu führen. Keine Chance.
Martin, ihr kommt ja nun aus einer ganz anderen Richtung als der erste FC in vielerlei Hinsicht. Ihr seid Sustainable Pioneers oder Natives sozusagen. Ich glaube, wahrscheinlich braucht man keine Mitarbeitende von euch überzeugen, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Aber ihr habt dafür die Herausforderung nach draußen, du hast schon gesagt, die Masse zu vergrößern, die ihr erreicht. Was sind so deine Learnings aus den ersten 18 Jahren? Was funktioniert in puncto Nachhaltigkeitskommunikation, nachhaltiger Markenauftritt? Was funktioniert gar nicht? Was war größter Fail? Was hat richtig gut funktioniert?
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir sind jetzt fast 150 MitarbeiterInnen bei uns und bei uns muss niemand vom Thema Nachhaltigkeit überzeugt werden. Ich glaube, das passiert irgendwann, wenn das rauskommt aus Strategie und Ziele und reinkommt in Kultur. Bei uns ist das tatsächlich so, dass da 150 Nachhaltigkeitsbeauftragte sind. Und das ist dann zum Teil auch eine Herausforderung, denn Nachhaltigkeit ist in der leider nicht so einfach. Aber ist natürlich großartig, das zu wissen. Ja? Also zu wissen, dass da 150 Menschen in verschiedenen Funktionen arbeiten, die alle das Thema Nachhaltigkeit für wichtig erachten und hinterfragen, was wir tun und das auch gemeinsam voranbringen wollen. Dennoch, ja, haben wir manchmal auch das Gefühl, uns in so einer kleinen Bubble zu bewegen, wo man aufpassen muss und ab und zu einen Realitätscheck machen muss. Sehen das nur wir intern 150, die sich einfach fragen, warum passiert da denn nicht überall viel mehr? Warum gibt es da nicht viel mehr Unternehmen, die sich klare Ziele setzen und das intrinsisch einfach machen wollen? In der Realität sieht das häufig anders aus. Und das stellt eine Herausforderung dar in der Kommunikation, natürlich. Was wir festgestellt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert, beziehungsweise ich sag mal, was halt das Allerwichtigste ist, die totale Ehrlichkeit. Ja? Denn das, was man nie verlieren darf, ist das Vertrauen der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, egal ob das intern oder extern ist. Das heißt, wirklich ehrlich mit den Themen umzugehen, mit dem, was man erreicht, was man erreichen will, was man schon erreicht hat, wo man aber vielleicht auch Fehler macht.
Nimm mal ein Beispiel bitte, konkretes.
Wir haben zum Beispiel vor ein, zwei Jahren haben wir herausgefunden, obwohl wir relativ klare Strategien oder auch Prozesse haben in unserer Materialbeschaffung, wenn es dann darum geht, ein Produkt zu erstellen, haben wir gemerkt, dass in dieser Lieferkette das nicht so gelaufen ist, wie wir das eigentlich angenommen haben. Das heißt, uns sind damals Produkte, in dem Fall waren das Produkte aus Wolle, sind uns Materialien verkauft worden innerhalb dieser Kette, uns gar nicht direkt, sondern einem unserer Supply-Partner verkauft worden. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass die nicht aus den Gebieten bezogen wurden, die wir eigentlich angenommen hatten beziehungsweise auch eingefordert haben. Und das war damals für uns ein relativ großes Thema. Und wir haben das einfach öffentlich gemacht. Also wir haben einfach gesagt, okay, das haben wir festgestellt. Wir haben festgestellt, dass hier ein Fehler in der Supply Chain unterlaufen ist, uns schlussendlich unterlaufen ist, denn das ist das, was unser Job ist. Wir müssen sicherstellen, dass diese Dinge so gemacht werden, wie wir sie vorgeben und niemand anders. Und wir haben eben ganz klar und transparent öffentlich gemacht, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist, haben auch klar gemacht, wie wir das für die Zukunft verhindern wollen. Und das hat zu sehr viel mehr positiven als negativen Reaktionen geführt. Und ich glaube, das ist was auch so seit 18 Jahren in unserer Kommunikation liegt, immer ehrlich zu sein und niemals etwas zu versprechen, beziehungsweise andersrum etwas, sagen wir mal, unaufgedeckt zu lassen. Ja? Also nicht darauf zu warten, dass jemand anders sagt, ihr habt hier einen Fehler gemacht, sondern lieber von vornherein proaktiv selber damit umzugehen. Das ist etwas, was Vertrauen schafft.
Finde ich mutig, Martin. Also im positivsten Sinne, weil ich meine Beobachtung ist, dass wir in den letzten Jahren auch durch die Entwicklung der sozialen Medien mehr in so eine Betroffenheitsgesellschaft reinkommen, so eine Empörungsgesellschaft und manchmal auch Empörungsjournalismus. Ich versuche gerade diesen Fall auf den Fußball zu übertragen und bin gerade in Gedanken durchgegangen, wie viele der 18 Bundesliga-Vereine diesem Beispiel gefolgt wären oder nicht versucht hätten, einen Fehler zu kaschieren. Mutig, also finde ich gut.
Apropos gnadenlose Transparenz, Markus, euer Nachhaltigkeitsmanager Friederik, du hast ihn ja bereits erwähnt, hat mir im Vorgespräch gesagt, wir stehen vor den gleichen Zielkonflikten wie unsere Fans. Das ist Teil der Ehrlichkeit, sagt er. Beispielsweise, wahrscheinlich würden alle unterschreiben, wir wollen nur Mode tragen aus guten Quellen, guten Stoffen, nicht die Umwelt versauen, aber ich will dafür auch nicht die Welt bezahlen. Nun kostet ein konventionelles FC-Shirt wahrscheinlich so um die 20 Euro. Euer Collab-Shirt aus Biobaumwolle mehr als das Doppelte so ungefähr. Wie groß ist jetzt die Gefahr, dass eure Fans sagen, weil die spinnen ja wohl?
Die Gefahr sehe ich nicht, weil das ist am Ende ist es ein Statement. Es ist nicht eine Kollektion, die so groß ist, dass wir damit auch Menschen, die jetzt ein Trikot kaufen wollen, von einer von unauflös oder unlösbarer Aufgabe stellen. Aber generell kommt ja dann auch die Frage, wie teuer darf Mode sein? Wie teuer darf Textil sein? Wie viel gibt man davon aus? Wir haben bei uns auch in unserem Sponsoring haben wir auch das Unternehmen Kick beispielsweise. Auch mit denen sind wir in einem engen Austausch zum Thema Nachhaltigkeit. Kann man das verurteilen, weil es auf Masse geht etc. und günstig angeboten wird? Oder ist es nicht auch ein Thema, wo man einen Zugang schafft für Menschen, die wenig Geld haben, sich überhaupt entsprechend zu kleiden? Also es gibt ganz viele verschiedene Facetten und ja, damit sind wir unterwegs. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der ein FC-Trikot kaufen möchte oder von einem anderen Verein, dadurch abgeschreckt wird, sondern wie ich eben sagte, ich glaube, es hilft wirklich mehr zu sensibilisieren und vielleicht beim Kauf, beim nächsten Kauf, man kauft sich ja nicht ein Trikot, weil man es braucht, wie eine Jeans oder wie ein Hemd, sondern das ist ein Impulskauf, weil man emotionalisiert daran geht, weil man vielleicht Fan ist, weil man jemandem eine Freude machen möchte. Es gehört nicht zu den Bedürfnissen des Alltags und insofern glaube ich nicht, dass das einen großen Widerstand auslöst.
Ich habe von deinen Kollegen noch was Lustiges gehört, dass das meistverkaufte Merch-Piece der letzten Saison bei 1. FC war die Gatsby-Cap, wie Steffen Baumgart sie trägt, der dummerweise den 1. FC zum Jahresende verlassen hat. Also so ein Trainergewechsel ändert also nicht nur sportlich eine Menge, sondern auch das Merch-Sortiment, richtig?
Ja, also das jetzt mit einem leichten Schmunzeln, weil Merchandising ist für uns jetzt nicht der Treiber, um die Erlöse zu steigern, sondern ist am Ende auch immer ein bisschen Marke und Markentransport. Für junge Leute, für alte Leute, um im Grunde zu zeigen, mein Herz schlägt für den 1. FC Köln und das auch hier und da öffentlich. Ich war ja auch bei einem Verein wie Borussia Dortmund, da hatten wir mal eine Kappe, eine Pöhler-Kappe für Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hat dann auch Borussia Dortmund verlassen und tatsächlich gibt's den BVB immer noch. Aber natürlich nimmt man das mit, weil es schöne Geschichten sind und ich finde, wenn man Artikel und dazu gehört auch für mich ein Textil, wenn es dazu eine Geschichte gibt, dann hat es einfach noch einen größeren Wert und es gibt eine Geschichte zu diesen Klamotten, die wir gerade tragen. Entschuldigung, wenn ich Klamotten sage, ich darf das sagen, weil ich aus einer Textilfamilie komme. Und die haben eine Geschichte und das hat für mich einfach persönlich dann dadurch auch einen größeren Wert.
Ah, ehrlich, du kommst aus einer Textilfamilie. Was heißt das? Hattet ihr einen Shop oder habt ihr selber
gestrickt? Ja, gestrickt haben meine Schwestern und meine Mutter tatsächlich. Aber mein Vater hatte eine große Firma für Bekleidung, für Damen-Oberbekleidung, aber in der Herstellung und hat für größere Marken in Deutschland damals produziert, bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Ab da wurde das dann bekannterweise in Deutschland einfach zu teuer, in Masse Textil zu produzieren.
Ach krass, dann ist für dich ja so eine klitzekleine Reise zurück auch zur
Familie. Ja, haben wir uns schon darüber unterhalten. Wir kommen ja beide aus dem Ruhrgebiet, haben dadurch eine Verbindung und ich bin aufgewachsen zwischen Nähmaschinen und zwischen Legewagen und habe den Geruch von Stoff irgendwie sehr stark in meiner Erinnerung.
Gibt es sowas auch bei dir, Martin?
Du meinst eine Verbindung zum Thema Ruhrgebiet oder Textil oder was meinst du?
Textil im Ruhrgebiet?
Nee, tatsächlich nicht. Also das kann ich sagen. Ich bin kein ursprünglicher Textilit. Ich glaube, es gibt bei mir eine Verbindung zum Thema Unternehmertum und über Unternehmertum etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Aber zum Thema Textil habe ich tatsächlich, bevor ich Armed Angels mit dem Anton zusammen gegründet habe, wenig Berührungspunkte gehabt. Dennoch, also klar, ne, so die das, was im Ende dabei rausgekommen ist, auch in deiner Familie, dass Textil etwas ist, was im Grunde nach dem günstigsten Lohn, den günstigsten Lohnkosten hinterherjagt und deswegen aus Deutschland schon lange raus und dann über die letzten 20 Jahre verstärkt nach Asien und mittlerweile nach Afrika geht. Das ist ja einer der Punkte, die mich und Anton damals dazu bewegt haben, das zu hinterfragen und auch zum Teil verändern zu wollen. Insofern, ja, Textil ist jetzt seit, war es vorher nicht, aber ist jetzt 20 Jahre Teil meines Lebens und mittlerweile würde ich sagen, kenne ich mich ganz gut aus.
Und Martin, gleich nachgefragt, die Kollektion, die ihr tragt, produziert ihr in Portugal, Türkei oder wo wird die hergestellt?
In Portugal, die ist in Portugal hergestellt.
Keine lange Reise.
Keine lange Reise und hervorragendes Know-how zum Thema Textil. Portugal ist ein großartiges Textilland. Sehr viele nette Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun, wirklich auch noch handwerkliches Know-how haben beim Thema Textil und mit denen es wirklich viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten.
Heimspiel heißt die Kollaboration zwischen 1. FC Köln und Arm Angels. Und klar, beide sind am Rhein zu Hause, aber das gilt für Rewe und Gaffel Kölsch, AXA und Lanxess ja genauso. Tatsächlich aber haben sich hier zwei Kölner Marken untergehakt, die von den Stärken des jeweils anderen profitieren könnten. Arm Angels sind bei Fair Fashion und nachhaltiger Beschaffung ganz weit vorn, müssen es aber aus der Nische heraus in den Mainstream schaffen, wenn sie mehr Impact erzielen wollen. Der 1. FC Köln wiederum verfügt über eine breite Fanbase, aber begrenzte Erfahrung mit nachhaltigen Lieferketten und Produkten. Für beide könnte sich also das ergeben, was man früher eine Win-Win-Situation genannt hätte. Der Imagegewinn dürfte schon jetzt für beide Seiten enorm sein. Wir können also gespannt sein, ob sich aus dieser Markenschnittmenge ein dauerhafter Gewinn ergibt. Das dürfte vor allem davon abhängen, ob und wie die Partnerschaft über diesen One-Shot hinaus mit Leben gefüllt wird, wie authentisch das Ganze daherkommt und ob den neuen Partnern mehr einfällt als eine limitierte Kollektion. Wie es halt im Fußball so heißt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Markus, du hast das Stichwort Sensibilisierung häufiger genannt. Da wollte ich nochmal nachfragen. Ihr habt ja ein Nachhaltigkeitslabel, den grünen Hennes, der mir als Einkäufer bei euch, als Shopper bei euch zeigt, irgendwie dieses Trikot beispielsweise genügt höheren Ansprüchen als das Durchschnittstrikot in irgendeinem Fanshop. Alles total ehrenwert. Jetzt hat mir euer Shop-Mitarbeiter über Umwege erzählt, dass in den vergangenen 3 Jahren kein einziger Kunde nachgefragt habe, was es eigentlich mit diesem grünen Hennes auf sich habe. Wie enttäuschend ist das für dich?
Es spielt keine Rolle, ob das jetzt für mich enttäuschend ist, aber es ist auf jeden Fall erstmal, wenn das so ist, ich habe es tatsächlich so noch nicht nachgefragt, ein Fakt, wo wir sagen, das müssen wir besser machen. Aber auch da nochmal, dann ist so eine Kooperation, die wir jetzt haben mit Armed Angels, nochmal wichtiger, weil die Menschen nicht in unseren Shop reinkommen, um nachhaltige Textilien zu kaufen oder vielleicht die Erwartungshaltung haben, was blöd wäre, dass wir nicht auch nachhaltig sind. Das heißt, wir sind auf eine Reise gegangen, aber wir müssen sie weiter ausbauen, wir müssen sie besser machen. Für mich dann vielleicht der Fingerzeig, dass wir unsere Kunden ähnlich wie dieses kleine, diesen Hänger, den wir in alle Textilien eingebaut haben, wo wir über diese Kooperation auch informieren, was soll das eigentlich, Armed Angels und der 1. FC Köln, dass wir das auch bei uns im Shop und im Online-Shop auch nachholen müssten. Was ist der grüne Hennes?
Aber vielleicht, wenn ich da mal ergänzen darf, ich weiß gar nicht, ob das die Notwendigkeit ist, dass Menschen hinterher in den Laden reingehen und sagen, ist da jetzt das grüne Zeichen drauf oder nicht? Ich glaube, das muss aus der eigenen Überzeugung herauskommen. Ja, also das hat etwas mit Vorbildfunktion auch zu tun. Und ich glaube, der FC hat gegenüber seinen Fans, gegenüber Menschen da draußen eine Vorbildfunktion. Und ich finde es viel respektabler, dass ein Verein sagt, wir wollen uns dem Thema annähern und tun das. Unabhängig davon, ob es sich hinterher besser oder schlechter verkauft, weil der Endkunde reingeht und sagt, ich achte da drauf oder ich achte darauf nicht, ja. Also ich glaube, ich sehe das bei Armed Angels ganz genauso. Es sollte nicht darum gehen, ob es ein Zertifikat dranhängt oder nicht und dann hinterher dagegen zu messen, verkaufen sich die Teile mit Zertifikat besser als die ohne. Das ist mir vollkommen egal. Ich möchte, dass wir als Armed Angels möchten, dass da ich sehe das so ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Ja? Also im Ende muss das Produkt überzeugen, muss dazu führen, dass hoffentlich nicht 3 Teile hinterher gekauft werden, sondern nur noch 1. Und dass das nachhaltig produziert ist, ist etwas, das geben wir dir mit, ob du danach suchst oder nicht. Und das, ich glaube, nur so kann das schlussendlich funktionieren. Nur so kann man hinterher die Leute davon überzeugen, dass das das Richtige ist. Und deswegen würde ich mir gar nicht die Frage stellen als FC, was kommt der Endkunde da rein und braucht den grünen Hennes oder nicht, sondern ich würde das als Teil meiner Mission sehen. Der muss da einfach drauf sein. Das ist einfach so. Wir sind davon überzeugt und wir überzeugen euch davon.
ist im Grunde.
Das heißt, die Marken.
Ja, würde ich gerne noch ergänzen, was ich eben sagte. Bei uns ist es ja nicht so, dass die Menschen bei uns Artikel kaufen im Fanshop, weil sie sie jetzt brauchen. Ne? Also keiner braucht jetzt den Hennes als Gartenzwerg oder keiner braucht irgendwie einen Salzstreuer vom FC und keiner braucht jetzt zum Überleben oder für seinen Alltag ein Trikot. Ist ja so. Anders als ich kleide meine Familie ein, damit man gewärmt ist, damit man entsprechend aussieht, damit man vielleicht für den beruflichen Anlass entsprechende Kleidung hat etc. Und umso wichtiger ist es dann halt, dass wir es machen, auch nicht nur aufgrund von Auflagen oder irgendwelchen Reglementierungen, sondern eben, Martin, wie du sagtest, aus einer intrinsischen Situation heraus, das war ja auch das Momentum, warum wir den grünen Hennes überhaupt ins Leben gerufen haben.
Das heißt, die Aufgabe der Marke ist dann so eine Art Gatekeeper-Funktion. Also ich muss mir keinen großen Gedanken machen, sondern weil ich weiß, okay, wenn ich es beim FC oder bei Ant Angels kaufe, die achten für mich darauf, dass es schon einigermaßen in Ordnung hergestellt wird. Habe ich das richtig verstanden? Ist das der
Gedanke? Absolut. Das ist das Thema Vertrauen, was du eben benannt hast, Martin.
Ich glaube, so muss das sein, ja. Ich glaube, man muss auch den Druck von all den Endkundinnen da draußen wegnehmen, ja. Wer kann sich mit 51 verschiedenen Siegeln im Textilbereich auseinandersetzen, um hinterher zu entscheiden, nehme ich das oder nehme ich das? Das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich muss das so sein, dass man ein Vertrauen in eine Marke hat, dass die das Richtige für mich tun. Das muss natürlich unabhängig hinterfragt werden, denn sonst passiert Greenwashing, das wollen wir nicht. Ich finde, das ist die Aufgabe einer Marke, eines Unternehmens, sicherzustellen, dass die Endkundinnen damit nicht überfordert werden und damit auch nichts zu tun haben müssen.
Und der Fußball steht da in einer besonderen Beobachtung. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Zeit vor vielen, vielen Jahren. Da hat man in Trikots für Kinder quasi Spurenreste gefunden von Färbungen, die nicht zertifiziert sind oder laut TÜV irgendwie nicht für Kinder im Grunde gemacht sind. Ich glaube, der Spiegel hatte das damals untersucht oder ein anderes Medium. Da wurden quasi Vereine wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ich kenne das so ein bisschen, weil meine Schwester arbeitet für ein Unternehmen, die für all die Südtextilien quasi herstellt und weiß, wie schwierig das ist, im Grunde auch alle TÜV-Ansprüchen gerecht zu werden, gerade bei Kinderkleidung. Da reicht ja manchmal, wenn eine Färbetrommel nicht richtig komplett gereinigt wurde und manchmal noch Färbemittel, Restmittel da sahen von erwachsenen Textilien. Aber es zeigt halt einfach auf, dieses damals, wie es durch die Presse gegangen ist, Trikots von Borussia Dortmund, vom HSV oder anderen, die da betroffen waren, große Empörung. Da haben wir eine große Verantwortung, weil wir eben so halt in der Öffentlichkeit sind, von der Öffentlichkeit auch profitieren. Und das bedeutet für uns auch ein verantwortungsvolles Umgehen damit.
Ich habe euch beide so verstanden, dass allein die Tatsache, dass es diese Kollaboration gibt, für beide Partner schon Erfolg ist. So habe ich es mitgeschnitten. Dennoch die fiese Frage, woran werdet ihr messen, ob sie wirklich ein Erfolg ist? Was sind eure KPIs?
Also ganz ehrlich, da gibt's bei uns keine für. Wir sind ein sehr datengetriebenes Unternehmen, aber ich glaube, Marke und Bewusstsein schaffen, da muss man auch Bauchgefühl für haben. Da muss man auch mal Dinge machen, die man nicht direkt mit einer KPI messen kann. Wenn es irgendetwas geben würde für uns, ist es sicherlich nicht der Verkauf der Produkte oder die Profitabilität, sondern wenn, dann ist es, wir wollen ja Menschen mit auf die Reise nehmen und überzeugen, dann wäre es die Reichweite, die wir damit geschaffen haben. Wie viele Leute haben das tatsächlich mitbekommen? Wie viele davon waren begeistert oder nicht begeistert? Wenn, dann wäre es das. Aber ich finde, manchmal darf man auch Dinge machen, woran man glaubt. Wir glauben dran, wir haben dran geglaubt und wir glauben auch immer noch dran und wir lassen uns das auch nicht durch eine KPI kaputt machen.
Markus, mit welcher KPI kannst du es kaputt machen?
Genau damit. Also wir sind auch ein Verein, die mittlerweile mit KPI denken. Wir haben ja nicht nur die Tabelle, wir arbeiten als Führungsinstrument auch mit OKR. Man kann vieles quantifizieren, aber gerade dann, und da bin ich auch ein großer Freund von, braucht man eben auch ein Bauchgefühl. Und ich finde, wenn man etwas von Herzen macht, wenn man merkt, das passt und man hat dieses Bauchgefühl, das gehört irgendwie miteinander, da kann man was, eine schöne Geschichte draus machen. Und es bleibt authentisch. Und es ist nicht irgendwie vorgegaukelt im Sinne von, das ist nur Marketing, sondern da steckt was hinter, da steckt auch eine Ernsthaftigkeit hinter, die gleichzeitig aber Freude verbreitet, dann ist das für mich quasi das Anschauen der leuchtenden Augen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war für mich ein KPI, wo ich sage, das alleine hat sich schon ausgezahlt. Und wenn dann ein Physiotherapeut von unserer Profimannschaft bei mir ins Büro kommt und sagt, scheiße, ich habe den Termin, den Vorkaufstermin für die Mitarbeiter vergessen, ich will unbedingt die Socken haben, kannst du mir helfen? Dann war das auch für mich ein KPI zu sagen, das war eine und ist eine gelungene Partnerschaft.
Die Frage mit den Socken kann ich insbesondere verstehen, als ich vorhin erfahren habe, Markus, dass du besondere Socken mit dir rumträgst. Was hat es mit deinen Gewinnersocken auf dich?
Im Fußball neigt man dazu, ein bisschen abergläubisch zu sein, weil Fußball immer auch etwas mit Energie zu tun hat. Ich glaube da zumindest dran, dass alles irgendwie miteinander auch einen Einfluss hat. Und ich hatte bei unserem Spieltag, oder generell bin ich da im Fußball abergläubisch, wenn ich irgendwie mit dem falschen Fuß aufstehe, dann hat das Konsequenzen. Also ich rasiere mich zum Beispiel nie am Spieltag, vorher oder nachher. Früher habe ich immer eine Siegerwurst gegessen. Jetzt hatte ich beim Spiel gegen den VfL Bochum, weil die Freunde von Armed Angels Martin mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Besuch waren, zu Ehren eigentlich von euch die Socken an. Und wir haben mit diesen Socken gewonnen. Die anderen Sachen hatte ich ja sonst auch immer an. Also war für mich klar, das waren die Socken. Ich konnte sie beim letzten Spiel in München nicht tragen, habe ich Martin schon eben berichtet. Das heißt, da haben wir auch eben nicht gepunktet. Und ich werde diese neuen Socken, die Gewinnersocken, auf jeden Fall beim kommenden Spieltag gegen Darmstadt 98 tragen, in der Hoffnung, dass sie weiterhin die Gewinnersocken bleiben.
Wäre wichtig.
Ist wichtig, absolut, ja. So einfach ist Fußball.
Martin, was habt ihr darin eingewebt in die Gewinnersocken? Was ist das Secret Ingredient?
Vielleicht Nachhaltigkeit. Ja, aber es freut mich natürlich sehr, ja. Also ich meine, das Spiel war über lange Strecken schwierig mit einem großartigen Endergebnis. Wir haben uns alle gefreut und gejubelt. Und wenn das dann hinterher die Socken waren, die dazu
aus dem Stadion geschossen haben, wir die Bochumer aus dem
Stadion. Dann kann man sagen, waren das gute Socken. Dann ist diese Kollaboration, hat doch schon mal ein erstes, da ist deine KPI, ja. Da ist dein...
Absolut.
Ne? So, ja. Hat sich gelohnt, wenn gewonnen.
Ja. Letzte Frage von meiner Seite. Die Capsule Collection ist limitiert. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter, wenn sie ausverkauft ist oder wenn diese Runde vorbei ist? Ist es jetzt ein One-Shot für euch oder wird da eine strategische Partnerschaft oder eine großartige Freundschaft draus?
Das wird sich zeigen. Wir haben uns erstmal das Ziel, also ich meine, Freundschaft ist unabhängig davon, ob man da noch was macht oder nicht. Das ist schon mal das Schöne. Ja, das ist ja eine Kollektion der Liebe und das wird nicht an KPIs bemessen, ob man das noch ein zweites Mal macht oder nicht. Wir selber haben eine riesen Nachfrage gehabt. Wir haben tatsächlich so auch nicht damit gerechnet. Wir haben sehr viele der Produkte bei uns schon innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, innerhalb von Stunden zum Teil. Wir haben sogar Wartelisten von Leuten, die bis zu 1000 Leute umfasst für spezielle Produkte. Also das ist wirklich verrückt. Das war nicht das primäre Ziel, war nicht das nächste zu machen. Aber klar, wir sind offen für alles. Da ist das Thema Kollaboration auch für die Zukunft wichtig. Ich würde mich natürlich persönlich freuen, wenn wir den FC weiterhin auf das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsstrategie bringen würden. Und da kann man, glaube ich, auch KPIs setzen. Und wenn der FC sich beweist im Thema Nachhaltigkeit, dann gibt's vielleicht auch noch eine zweite Kollaboration.
Das ist jetzt so ein bisschen wie so eine Wurst hinhängen, nachhaltig produziert. Also ich kann nur sagen, wir hatten ja bei unserem Event uns darüber schon unterhalten. Am Ende sind solche Sachen immer auch immer menschenabhängig. Unser Interesse ist natürlich, uns abseits von möglichen zukünftigen Kollektionen hinzusetzen, weil euer originärer Antrieb, eure totale intrinsische Motivation ist für uns spannend, ist für uns wichtig, weil unser erster Moment, habe ich ja schon gesagt, ist erstmal erfolgreich Fußball zu spielen. Deswegen brauchen wir diese Energie von euch. Wir wollen es also auf Management-Ebene unabhängig von Kollektionen weiter austauschen. Wie könnt ihr mit euren 150 Nachhaltigkeitsbotschaftern uns in der Richtung auch weiter unterstützen, von Know-how, aber auch von Ideen? Und ich glaube, wir haben schon bewiesen, wir haben die Liebe zur Heimat Köln. Köln hat sehr viele Werte, die wir teilen auf beiden Seiten unserer Marken. Ob sich daraus eine neue Kollektion entwickelt, ob sich dadurch vielleicht andere Themen entwickeln, wo wir einfach Lust haben, gemeinsam für Köln etwas zu machen, für Menschen zu machen. Ich glaube erstmal, das ist eine spannende Partnerschaft, die wir haben. Ich finde, das passt und es macht total viel Spaß und ich bin mir 100% sicher, dass daraus auf jeden Fall noch weiteres erwachsen wird, wovon wir dann auch öffentlich etwas hören und wahrnehmen werden. Ich würde Danke nochmal sagen an das Team. Vielleicht hört der ein oder andere von denen auch zu, weil man gesehen hat, dass da sehr viel Engagement hintersteckte. Wie eben berichtet, eben auch nicht mit dem Hauptziel, damit vor aller und zuallererst Geld zu verdienen, sondern damit auch eine Botschaft zu senden. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Lukas Podolski danken, der ja nicht bei uns gerade auf der Payroll steht als Spieler, aber trotzdem von der Kooperation gehört hat und es cool fand und es sein hohes Interesse war, daran teilzuhaben. Insofern, Lukas, falls du uns zuhörst, vielen, vielen Dank. Du warst da Botschafter für die gute Sache. Hat uns viel Spaß gemacht. Wir hoffen dir auch.
Absolut.
Womit habt ihr ihn überzeugt?
Den brauchten wir nicht überzeugen. Das waren zwei Marken aus Köln für eine gute Sache. Lukas ist Mode interessiert, ist Lifestyle-mäßig unterwegs, ist selber Unternehmer, möchte Dinge voranbringen. Und als er gehört hatte, dass wir beide zusammen sind, Armed Angels mit dem 1. FC Köln, hat er gesagt, wow, cool, kann ich da mitmachen und kann das auch sagen. Da floss jetzt auch kein Honorar oder sonstiges. Das war wirklich auch so eine Herzensangelegenheit.
Ja, muss man wirklich sagen. Also Markus hat ja vorhin das Thema Spaß an Nachhaltigkeit erwähnt. Das ist während der kompletten Vorarbeit, die sowas ja bedarf. Ne? Also da wird eine Kollektion entwickelt, da werden Gespräche geführt, da wird hinterher ein Shooting gemacht, da werden Menschen für begeistert, die dann auch daran teilnehmen. Das hat man die komplette Zeit gespürt. Ja? Also das war tatsächlich so. Wir hatten vorher auch noch ein kleines Lounge-Event, wo halt die Teams da waren, konnten uns dort schon bei denen bedanken. Das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Das hat den Menschen Spaß gemacht, die daran mitgewirkt haben, die alle eine Menge Zeit da reingesteckt haben. Und ich würde sagen, so sollte es sein. Ja? Also so kann das Thema, das trockene Thema der Nachhaltigkeit tatsächlich auch mit Spaß verbunden sein.
Absolut. Vielleicht eine kleine Anekdote am Ende von meiner Seite. Als wir das Thema gelauncht hatten, kam aus meinem Bekanntenkreis ein junger Mensch auf mich zu, gerade über 18, fertig mit der Schule und sagte, na, ich habe jetzt so eine Ausbildung angefangen, ist nicht so mein Ding, aber ich habe gerade gehört, ihr habt eine Kooperation mit Armed Angels. Ihr macht doch da was in Sachen Nachhaltigkeit. Kann ich mich bei euch mal informieren, weil ich würde gerne beruflich etwas mit dem Thema Nachhaltigkeit machen. Also haben wir schon es geschafft, Menschen zu inspirieren damit, einfach auch durch die Bekanntheit unserer beiden Marken. Und das ist für mich genau das positive Zeichen, wo wir sagen können, Nachhaltigkeit macht Freude und wenn wir beide das weitermachen als Marken, können wir damit etwas erreichen. Daran glaube ich.
Das hat A, wirklich Spaß gemacht und B, waren für mich viele Insights dabei, die ich mir so vorher nicht vorgestellt hatte und das ist immer eigentlich das Beste, was ich persönlich über ein Gespräch sagen kann.
Cool, hat auch viel Spaß mit dir gemacht. Gute Fragen.
Vielen Dank, Harald, ja. Und liebe Grüße vom Grüngürtel in Köln.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.